Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Schwere Vorwürfe gegen den WWF. Die Naturschutzorganisation soll brutale Wildhüter gedeckt haben, die mit Folter oder sogar Mord gegen Wilderer vorgegangen seien. So der im Online-Portal BuzzFeed erhobene Vorwurf. Mehr dazu in dieser Sendung, in der es außerdem um die Energiepolitik der Ukraine geht, um die Suche nach praktischen und funktionalen Autos auf dem Genfer Automobilsalon und um die Frage, wie gefährlich die Organisation der Lungenärzte Feinstaub und andere Luftschadstoffe hält. Welche Souvenirs Sie besser nicht mit nach Hause nehmen sollten, darüber informieren wir im Verbrauchertipp. Der Worldwide Fund for Nature, kurz WWF, gehört zu den ältesten und bekanntesten Umweltorganisationen. Mit dem Logo des Panda dürfen viele Unternehmen ihre Produkte schmücken, wenn sie ganz besondere Standards in Bezug auf die Nachhaltigkeit erfüllen. Hohe Standards hat sich der WWF auch für die Menschenrechte gesetzt. Umso schwerer wiegen die Vorwürfe, die das Online-Portal BuzzFeed gegen die Naturschützer erhebt. Von Folter ist dort die Rede und sogar von Mord an Wilderern. Daniela Siebert in Berlin, worum geht es genau?
Also BuzzFeed hat seine beunruhigenden monatelangen Recherchen am Montag veröffentlicht. Demnach soll der WWF über Jahre in Afrika und Asien wissentlich mit Wildhütern zusammengearbeitet haben, die bei ihrer Arbeit sehr weit übers Ziel hinausgeschossen sind. Demnach sollen sie tatsächliche oder vermeintliche Wilderer nicht einfach nur vom illegalen Töten von Tieren abgehalten haben, sondern viele dieser Menschen misshandelt, zum Teil brutal gefoltert und vereinzelt sogar ermordet haben. Berichtet wird zum Beispiel ein Fall aus Kamerun, wo ein 11-Jähriger vor den Augen seiner Eltern gefoltert worden sein soll. Und auch in Nepal recherchierte BuzzFeed den Fall eines Mannes, der sogar ermordet worden sein soll. Nach Angaben seiner Witwe wurde er wohl von Parkrangern zu Tode geprügelt, bekam von ihnen Salzwasser in Mund und Nase geschüttet, weil er beim Vergraben eines Nashornhorns beteiligt gewesen sein soll. Daneben werden aber auch sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen berichtet, Waterboarding und Schläge gegen etliche Opfer, oft Anwohner von Tierschutzgebieten. Und viele der Wildhüter waren wohl eher paramilitärisch organisiert. Der WWF soll diese Personen finanziert und ausgerüstet haben. Außerdem habe die Naturschutzorganisation wie ein Spionagering agiert und Netzwerke von Informanten für die Parkranger betrieben, berichtet BuzzFeed.
Wann soll das alles passiert sein?
Ziemlich langer Zeitraum, den BuzzFeed da recherchiert hat. Also in insgesamt 6 Ländern wurde recherchiert und verschiedenste Vorkommnisse aufgedeckt. Das klingt auch alles nicht so sehr nach Einzelfällen, sondern oft nach Methode, um den Rahmen grob abzustecken. Der Fall aus Nepal datiert aus dem Jahr 2006, der Fall aus Kamerun aus 2017.
Das sind ja außerordentlich schwere Vorwürfe. Wie reagiert denn der WWF darauf?
Bestürzt. Man habe sofort ein internationales Krisenteam eingerichtet und eine umfassende Untersuchung eingeleitet, schreibt der WWF in einer Pressemitteilung. BuzzFeed wurde gebeten, weitere Informationen und Beweise zur Verfügung zu stellen. Und der WWF hat den Menschenrechtsexperten Markus Löning mit der Prüfung der Vorwürfe beauftragt. Der soll bis zum April einen Zwischenbericht vorlegen. Und der WWF in London ließ auch verlauten, Menschenrechte gehörten zum Kernbereich der eigenen Mission. Also ist auch für den WWF ein schwerer Vorwurf.
Die Angelegenheit zieht ja Kreise und es gibt schon erste Erweiterungen und Reaktionen. Welche?
In Deutschland hat die Bundesregierung reagiert in Form von 2 betroffenen Ministerien. Einmal das Bundesumweltministerium, das nimmt die Anschuldigungen laut einer Sprecherin sehr, sehr ernst. Auch das Ministerium will die Vorwürfe jetzt prüfen, nicht zuletzt, weil das Haushalt auch etliche Tierschutzprojekte dieser Art fördert. Und die Frage im Raum steht, ob da auch betroffene Projekte dabei sind. Und die Einhaltung von Menschenrechten ist eigentlich bei solchen Projektförderungen ein wichtiges Kriterium. Da steht also auch einiges an politischer Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Und BuzzFeed hatte auch ganz konkret geschrieben, dass ein WWF-Projekt im Kongo betroffen sei, das vom deutschen Entwicklungsministerium mit Millionen Euro gefördert worden sein soll. Und auch da will jetzt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung prüfen und teilte uns auch mit, man nehme die Sache sehr ernst und habe unverzüglich mit dem WWF Kontakt aufgenommen, um die Sachlage zu klären.
Daniela Siebert war das aus Berlin zu schweren Vorwürfen gegen die Naturschutzorganisation WWF. Herzlichen Dank. Beim Thema Umwelt und Energie hat die Ukraine in der Vergangenheit ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Die Explosion des Atomreaktors in Tschernobyl im Jahr 1986 setzte die Gefahren der Atomkraft in vielen Ländern ganz oben auf die Tagesordnung, allerdings nicht in der Ukraine selbst. Das Land gehörte damals zur Sowjetunion, die unbeirrt ihren Atomkurs weiter fortsetzte. Doch das ist lange her und auch in der Ukraine werden heute erneuerbare Energien wie Sonne und Wind gefördert. Peter Sawicki hat das Land bereist, in dem in wenigen Wochen ein neuer Präsident gewählt wird. Welche Rolle spielen denn die erneuerbaren Energien in der Ukraine?
Rein zahlenmäßig sind die erneuerbaren Energien noch nicht allzu weit ausgebaut landesweit. Der Anteil davon bei der Stromerzeugung beträgt ungefähr 5% laut den Berechnungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Wenn man sogar offiziellen staatlichen Stellen glaubt, gibt es sogar noch pessimistischere Einschätzungen. Also auf jeden Fall gibt es da noch Luft nach oben. Auf der anderen Seite ist das Thema in den Medien, in politischen Debatten relativ präsent. Es gibt sehr oft Konferenzen zu diesem Thema, auch deswegen, weil Aktivisten die erneuerbaren Energien immer weiter bewerben, wenn man so möchte. Aber das Ganze hat auch einen gewissen ökonomischen Hintergrund, eine gewisse Notwendigkeit, denn durch den Konflikt mit Russland. Deswegen hat es zuletzt enorme Preissteigerungen gegeben beim Thema Energie. Das wirkt sich natürlich auf den Alltag aus. Und deswegen ist das mehr oder weniger im ureigenen Interesse der Ukraine, da was zu tun, mehr zu tun. Und tatsächlich wird das auch von der ukrainischen Regierung zumindest quantitativ vorangetrieben.
Und was tut sie ganz konkret im Umweltschutz und im Klimaschutz?
Zum einen sind das die Klimaziele aus dem Pariser Abkommen 2015, die bekannten zum Beispiel eben, dass das 2-Grad-Ziel anerkannt wird. Und die Maßnahmen sind da eben zum Beispiel die Reduktion von CO2, mehr Zusammenarbeit und Austausch bei Umweltstatistiken zwischen der EU und der Ukraine. Und es soll die Einführung eines nationalen Systems für Emissionshandel geben in den kommenden Jahren. Und beim Stichwort Reduktion, da spricht die Statistik eigentlich eine relativ deutliche Sprache, denn im Vergleich zu 1990, damals hatte die Ukraine 700 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, 2015 waren das 220 Millionen Tonnen. Allerdings gibt es da auch schon wieder Warnungen, dass das dazu verleiten könnte, nachzulassen. Und zu diesen Skeptikern gehört auch Sergej Sumleni von der Heinrich-Böll-Stiftung in der Ukraine.
Das heißt, auch wenn die Verbesserungen im Vergleich zu dem damaligen Niveau jetzt als Ziele gesetzt werden, bedeutet es gar nicht, dass die ukrainische CO2-Ausstoße ab dem heutigen Tag dann kleiner werden soll. Also das ist ein richtiges Problem.
So, und das heißt also, dass die Verbesserungen seit 1990 fast schon eine Art Fluch sein könnten, wie er meint. Das könnte also dazu verleiten, einen anderen Kurs einzuschlagen, je nach politischer Opportunität. Nichtsdestoweniger gibt es durchaus Anzeichen, dass die erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren stärker gefördert werden könnten, auch von der Bundesebene aus. Es gibt ein erneuerbares Energiengesetz in der Ukraine seit einigen Jahren. Die aktuelle Version ist seit 2015 vorhanden. Allerdings wird gerade um eine Novelle des Gesetzes gerungen.
Gibt es denn Beispiele, wo das schon geklappt hat mit der Förderung der Erneuerbaren?
Ja, die gibt es durchaus und man muss sagen, trotz des Ostukraine-Krieges ist das Ganze sozusagen so langsam auf dem Vormarsch und der Fokus liegt jetzt auf dem Westen und auf dem Süden des Landes. Es gibt schon einige Windparks in den Karpaten im Südwesten. Es gibt eine Fabrik, die sich auf die Produktion von Solaranlagen konzentriert in der Oblast Vinnytsia im mittleren Westen und es gibt auf der kommunalen Ebene besonders viele kleinere individuelle Anstrengungen. 4 Städte haben neulich angekündigt, bis 2050 auf 100% erneuerbare Energien zu wechseln. Dazu gehört auch die Großstadt Lviv, die immerhin 700.000 Einwohner hat. Viele Experten sind der Meinung, dass dieser Schritt eben zu 100% erneuerbaren Energien technologisch und wirtschaftlich möglich wäre, wenn man denn wollte.
Tschernobyl ist ja in vielen Ländern eine Art Trauma geworden, auch in der Ukraine.
Ein Trauma, ja, kann man sagen. Allerdings erstaunlicherweise ist das Bild von der Kernenergie in der Ukraine immer noch überwiegend positiv. Und wenn wir uns erinnern, Tschernobyl ist ja die vielleicht größte Nuklearkatastrophe bislang in der Menschheitsgeschichte, vor mittlerweile mehr als 30 Jahren. Und genau diese zeitliche Verortung ist offenbar der Hintergrund dafür, dass Kernenergie kein negatives Bild heute in der Ukraine hat. Das sagt auch Sergej Sumleni von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Weil diese Tschernobyl-Katastrophe schon in den letzten Jahren der Sowjetunion stattfand, wenn es gleichzeitig viele massive Ereignisse passiert, passierten, zum Teil sehr positiv waren, zum Beispiel die Unabhängigkeit der Ukraine, zum Teil sehr schmerzhaft waren, zum Beispiel die riesige Armut der späteren 80er und frühen 90er. Und dann wurde diese traumatische Erfahrung des Tschernobyls einfach verdrängt.
Ja, und die Aspekte Eigenständigkeit, Identität, die spielen eben in Ukraine speziell auch heute eine besondere Rolle. Auch in diesem Zusammenhang muss man wahrscheinlich eben dieses eher positive Bild von Tschernobyl oder von der Kernenergie besser gesagt immer noch sehen. Man könnte also sagen, es gibt da eine eher entspannte Herangehensweise oder umgekehrt eher eine sorglose. Und auch in dem Zusammenhang bleibt zu erwähnen, dass auch auf Kernenergie weiter gesetzt wird. Es werden neue Kernkraftwerke gebaut und das alles ist also in diesem Zusammenhang mit Tschernobyl zu sehen.
Soweit Peter Sawicki über die Energiewende auf Ukrainisch. Schwerer, schneller, schnittiger, so präsentieren sich die Hersteller traditionell bei einer Automesse, Hochglanz natürlich inklusive. So auch beim 89. Automobilsalon in Genf, der morgen die Tore für das staunende Publikum öffnet. Das möchte aber auch, dass Fahrzeuge die Umwelt schonen. Elektromobilität ist deshalb ein großes Thema in Genf. Doch auch hier gibt es Modelle, die mit Kraft und Geschwindigkeit punkten. Geht es auch klein, sparsam und praktisch? Thomas Wagner hat sich für uns auf die Suche nach Fahrzeugen gemacht, die auch diesen Anspruch erfüllen.
Dieses Auto ist nicht besonders schnell. Dieses Auto ist nicht besonders schön. Aber dieses Auto ist
billig in der Wartung, einfach zu säubern, ständig verfügbar. Gerade dafür haben wir dieses Fahrzeug entwickelt.
Dessen Namen zu dem Programm ist Share to Drive. Professor Stefan Pischinger ist Chef der FEV Group GmbH in Aachen, die das kleine Auto gebaut hat. Vom Aussehen her erinnert es eher an ein großes, in der Mitte durchtrenntes Ei mit Lenkrad drin, das inmitten der vielen schnittigen Sportwagen auf dem Genfer Autosalon dann auch von vielen Besuchern eher als hässliches Entlein wahrgenommen wird. Zu Unrecht, denn bei der Konstruktion war in erster Linie nicht schnittiges Design die Zielvorgabe, sondern vielmehr die Zweckbestimmung des Fahrzeuges. Das wiederum soll von jedermann gefahren, aber keinesfalls von jedermann gekauft werden.
Also dieses Fahrzeug ist entwickelt worden für Betreiber von Carsharing-Unternehmen und die Idee kommt einfach aus dem Problematik, die heutige Carsharing-Flotten haben. Wenn Sie in Carsharing-Autos sich reinsetzen, die sind häufig runtergekommen, da Stoff aufgerissen, die sind schmutzig. Und die Carsharing-Betreiber leiden unter zu hohen Wartungskosten, Betriebskosten.
Das alles soll bei dem neuen, elektrobetriebenen Share-to-Drive wegfallen. Neben dem Lenkrad verfügt der kleine Wagen gerade mal über 8 Schalter. Damit ist er für jedermann, der ein Auto mietet, auf Anhieb leicht zu bedienen, erklärt Fahrzeugentwickler Michael Hoog.
Diese Fahrzeuge werden nicht rumstehen. Die werden dauerhaft 20, 22, 23 Stunden pro Tag auf der Straße sein. Das hätte ich eine deutlich bessere Ressourcenausnutzung als in der Vergangenheit.
We want to promote the idea of fun with electromobility. Driving that car is real fun.
Fahrspaß mit Fahrzeugen, die elektrobetrieben sind, dieser Slogan taucht in Genf immer wieder auf. Nicht nur die großen etablierten Marken setzen wieder verstärkt auf Elektromobilität, auch alternative Mobilitätskonzepte wie Car2Drive kommen ohne Stromtankstellen nicht mehr aus. Professor Günther Schuh, Geschäftsführer des noch jungen Elektrofahrzeugherstellers Ego in Aachen, setzt mit seiner jüngsten Entwicklung allerdings nicht auf Carsharing, sondern auf
Ridesharing. Also ich verleihe nicht kurzzeitig ein irgendwie Fahrzeug zum Einzelgebrauch, sondern ich biete ihm eine Mitfahrgelegenheit an.
Und zwar in einem elektrobetriebenen Kleinbus namens Ego Mover, der in einem gemeinsamen Joint Venture zwischen Ego Aachen und dem Autozulieferer ZF Friedrichshafen entwickelt wurde. Dieser Kleinbus fährt allerdings nicht nach einem vorgegebenen Fahrplan.
Dieses Fahrzeug kann dann mit dem Handy angefordert werden. Es sammelt mehrere Passagiere auf. Die haben alle eine ähnliche Strecke und sie werden von A nach B ähnlich komfortabel transportiert wie bisher mit dem eigenen Fahrzeug, aber eben ohne, dass die Parkplatzsuche hinterher anfällt.
Und ohne, dass die Mitfahrenden ihr eigenes Fahrzeug in Bewegung setzen, erläutert Wölfening Scheider, Vorstandschef bei ZF. Insofern ist der elektrische Kleinbus Ego Mover, der mit einer Handy-App angefordert werden kann und der ständig seine Fahrtroute an die Bedürfnisse der Passagiere anpasst, eine Art Mittelding zwischen Individualverkehr und öffentlichem Personennahverkehr. Er soll vor allem in der Stadt, wenn er denn mal flächendeckend zum Einsatz kommt, zu einem spürbaren Rückgang von Verkehrsbedingungen Umweltbelastungen führen, so der Erwartung von Günther Schuh.
Es gibt am Schluss viel weniger Fahrzeuge bei sogar noch mehr Personen, die wir transportieren können. Ja, das heißt, wir reduzieren den Verkehrsinfarkt.
Bis die ersten On-Demand-Kleinbusse auf den Straßen unterwegs sein werden, dauert es gar nicht mehr so lange.
Also wir gehen im Oktober auf die Straße in Friedrichshafen und in Aachen.
Dann wird allerdings, so ZF-Chef Wolf-Henning Scheider, noch ein Fahrer am Lenkrad sitzen, übergangsweise für ein paar Jahre. Danach soll der Kleinbus aber voll autonom auf den Straßen unterwegs sein, gesteuert von einer Vielzahl von Sensoren, von leistungsfähigen Rechnern im Inneren und von den Handy-Apps der Fahrgäste.
Vom Automobilsalon aus Genf war das ein Beitrag von Thomas Wagner. Sind die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide viel zu streng? Eine Gruppe von Lungenärzten, unterstützt von Ingenieuren aus der Autobranche, hatte diese Ansicht vertreten und damit für große Aufmerksamkeit gesorgt. Allerdings gingen große Teile der Fachwelt rasch auf Distanz zu ihrem Aufruf. Heute ist nun die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin vor die Presse getreten. Im Vorfeld eines Fachkongresses nahmen sie Stellung zu den Gefahren der Luftverschmutzung und den Krankheiten, die daraus folgen könnten. Dieter Nürnberger in Berlin, welche Gefahren sieht denn der Ärzteverband?
Die Gefahren, Georg Ehring, durch Luftschadstoffe wurden soeben von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, kurz DPG, schon eindeutig benannt. Die Schadstoffe haben Auswirkungen, vor allem auf das Atemwegs- und auf das Herz-Kreislauf-System. Und bei Menschen, die beispielsweise schon an Asthma leiden, verschlechtert diese Aufnahme der Luftschadstoffe auch das Krankheitsbild. Das kann zusammengefasst bis hin zu Gefäßveränderungen, zu Herzrhythmusstörungen und letztlich auch zu Herzinfarkt oder einem Schlaganfall führen. Die DPG hat dazu heute auch ein Positionspapier veröffentlicht und Hauptautor ist der Epidemiologe Holger Schulz vom Helmholtz-Zentrum in München. Welche Luftschadstoffe sind am gefährlichsten? Die Antwort des Experten.
Ein Luftschadstoff, von denen wir ausgesetzt sind, ist das der Feinstaub. Das heißt, das sind die Teilchen bis zu einer Größe von 2,5 Mikrometer. Und die entstehen halt durch Verbrennungsprozesse, Privathaushalten, aus dem Verkehr, aus der Industrie und aus gewerblichen Betrieben vor allem, können aber auch über Ferntransport zum Teil kilometerweit, hunderte Kilometer weit in Städte transportiert werden und da zur Feinstaubbelastung beitragen.
Der Epidemiologe verweist darauf, dass in Deutschland, auch in vielen Teilen Westeuropas, diese Feinstaubbelastungen nicht mit den Werten anderswo zu vergleichen sind, etwa beispielsweise in asiatischen Metropolen. Hierzulande zeigen also politische Maßnahmen der Reduzierung auch schon erste Erfolge. Und dennoch sollte man vorsichtig sein. Menschen in Großstädten empfiehlt Holger Schulz deshalb Folgendes.
Der Weg ist noch nicht zu Ende gegangen. Wir sollten ihn weitergehen. Und was wir persönlich tun können, ist natürlich einerseits die Schadstoffexposition meiden, das heißt nicht an Hauptstraßen lang gehen, dort definitiv keinen Sport treiben, sondern eher in die Nebenstraßen gehen. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch selber zur Vermeidung von Schadstoffen beitragen, also wirklich vielleicht einfach mal von muss ich zu Fuß gehen in Richtung muss ich mit dem Auto fahren denken und dann bei schönem Wetter mit dem Fahrrad auf Nebenstraßen zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren und oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Und natürlich kam heute die Dachorganisation auch nicht um den Aufreger vom Jahresanfang herum. Mit Dieter Köhler hatte ja durchaus ein prominentes Mitglied und sogar ein ehemaliger Präsident der DPG die gesundheitlichen Auswirkungen von Stickoxiden und Feinstaub sehr öffentlichkeitswirksam in Frage gestellt. Später musste Köhler sogar Berechnungsfehler einräumen. Holger Schulz äußerte sich heute dazu wie folgt.
Er lag insbesondere beim NO2 falsch, wobei dieser Vergleich Zigarette und Luftschadstoffe so nicht realistisch ist, das kann man nicht machen, per se sein Ansatz nicht richtig ist. Und dann sieht die Rechnung anders aus.
In der kommenden Woche findet die Jahrestagung der DPG statt. Da werden viele Themen eine Rolle spielen, Asthma bei Kindern beispielsweise, aber auch die Tuberkulose. Hier gab es 2018 5.500 Neuinfektionen in Deutschland. Weltweit starben immerhin im Jahr 2017 1,6 Millionen Menschen an Tuberkulose. Und obwohl die Fallzahlen weltweit zurückgehen, beobachten die Experten doch eine zunehmende Verbreitung, etwa durch den Tourismus oder auch Migration. Demonstration. Thorsten Bauer ist Generalsekretär des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose.
Die Hotspots, wenn man das so sagen darf, sind in Indien, Südafrika, in China und in Teilen der Russischen Föderation. Nach dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems in der Russischen Föderation gab es einen Anstieg, weil diese Behandlungen abgebrochen wurden. Und zum Beispiel in Indien ist das öffentliche Gesundheitssystem nicht unbedingt dafür ausgelegt, die Patienten zu behandeln.
Also Luftschadstoffe und auch eine schnellere Verbreitung der Tuberkulose. Da haben die Lungenärzte auf ihrem Kongress in der nächsten Woche viel zu besprechen.
Dieter Nürnberger war das über die Gefahren von Luftschadstoffen aus der Sicht von Fachärzten. Herzlichen Dank dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die netten Verkäufer am Strand wissen vermutlich gar nicht, ob ihr Produkt ausgeführt werden darf. Die Zollbehörde in der Heimat ist dafür umso genauer. Manches Mitbringsel aus dem Urlaub darf nicht eingeführt werden in Deutschland, aus Gründen des Naturschutzes und des Umweltschutzes, aber auch wegen Produktpiraterie. Worauf Sie achten sollten, das sagt Ihnen Anja Nils im Verbrauchertipp.
Wer nach dem Urlaub auf dem heimatlichen Flughafen beim Zoll den grünen statt den roten Kanal wählt, ist sich in der Regel sicher. Nichts muss beim Zoll angemeldet werden, kein verbotenes Souvenir im Koffer. Kontrolliert wird aber stichpunktmäßig dennoch, sagt Ronny Kaczmarek vom Hauptzollamt Potsdam, zuständig für die Berliner Flughäfen.
Wir bitten einen Reisenden mit seinem Koffer zu unserer Röntgenanlage und schieben seinen Koffer dann durchs Röntgenband. Merken, irgendwas stimmt da nicht und lassen den Koffer öffnen. Und mit großem Erschrecken und Erstaunen schlagen wir den Koffer dann auch genauso schnell wieder zu, wie er geöffnet wurde, weil uns daraus eine quicklebendige Schlange ansieht.
So etwas kommt glücklicherweise selten vor. Die Einfuhr von geschützten Tieren und Pflanzen regelt das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, kurz CITES. Unter Schutz stehen nicht nur Löwen, Elefanten und exotische Schlangen, sondern auch fast alle Korallenarten, Muscheln, Schnecken oder Seepferdchen. Geschützt sind nicht nur lebende Tiere, sagt Katharina Trump vom WWF.
Wenn die Art geschützt ist, dann ist wirklich das komplette Tier geschützt. Zum Beispiel Meeresschildkröten dürfen sie also sich weder das Tier für die Badewanne, ich weiß es nicht, mitbringen. Sie dürfen sich aber auch keine Produkte aus Schildblatt mitbringen und auch keine ausgestopften Meeresschildkröten. Elfenbein oder Schildblatt ist ja einigermaßen gut erkennbar, da muss man dann eben wirklich aufpassen. Koralle ist ein gutes Beispiel, das sind wirklich nur die roten Korallen, aus denen ja ganz viel Schmuck gemacht wird. Die sind frei, die darf man sich auch mitnehmen als Urlaubssouvenir. Alle anderen Korallen sind aber leider verboten.
6.000 Tier- und 30.000 Pflanzenarten sind geschützt, zum Beispiel auch viele Kakteenarten und Orchideen.
Orchideen sind alle geschützt und werden aber natürlich sehr, sehr viel gehandelt. Wenn die Art geschützt ist, können sie die nur mitbringen, wenn sie eine entsprechende Genehmigung haben. Es macht keinen Unterschied, ob die Orchidee aus einer Zucht kommt oder nicht.
Diese Genehmigung muss in Deutschland eingeholt werden und ist schwierig zu bekommen. Auch Steine oder Sand aus dem Urlaubsparadies sollten als Erinnerung nicht bedenkenlos mitgenommen werden. Steine gelten in einigen Ländern wie der Türkei als Kulturgut, besonders wenn sie in der Nähe antiker Ausgrabungsstätten aufgesammelt werden. In Island ist das Sammeln von Mineralien und Kristallen streng verboten. In Italien, besonders auf Sardinien, ist das Entwenden von Sand untersagt. In der Karibik dürfen bestimmte Schnitzereien nicht außer Landes gebracht werden. Der deutsche Zoll wiederum sieht gefälschte Markenprodukte wie T-Shirts oder Uhren als Mitbringsel gar nicht so gerne, meint Ronny Kaczmarek.
Solange wir nicht den Eindruck haben, dass das gewerblich ist, und ich mir 10 T-Shirts in 10 verschiedenen Größen mitgebracht habe, kann es durchaus sein, dass man als Reisender Glück hat und man das eine T-Shirt, was man sich mitgebracht hat, am Ende sogar behalten darf. Das hängt immer vom Rechteinhaber ab, das heißt dem Markenhersteller, der uns vorher gesagt hat, lieber Zoll, nehmt bitte ab dem ersten Exemplar mit weg oder eben erst ab dem dritten.
Die Sachen werden dann vernichtet und die Markenrechtsinhaber entscheiden, ob und wie sie zivilrechtlich gegen den Reisenden vorgehen. Je nach Einzelfall sind Bußgelder fällig. Bei heftigen Verstößen gegen das Washingtoner Artenschutzübereinkommen kann auch eine Haftstrafe in Frage kommen. Grundsätzlich gilt für nicht verbotene Mitbringsel und Souvenirs eine Freigrenze von 430 Euro pro Reisendem. Alles, was darüber ist, muss beim Zoll angemeldet und die entsprechenden Zölle und die Umsatzsteuer müssen nachgezahlt werden. Dafür gibt es am Heimatflughafen beim Zoll den roten Kanal.
Der Verbrauchertipp von Anja Nils, Umwelt und Verbraucher, geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Der politische Aschermittwoch ist gleich Thema mit der Informationen am Mittag mit Dirk Müller am Mikrofon.